Alles klar Amerika wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Jetzt im Kino.
My name is Ernest Cole.
Ernest Cole, Lost and Found.
I was born March 21st, 1940, in Pretoria, South Africa.
Geschichte von einem fast vergessenen Fotograf, von einem, der Bilder gemacht hat, die heute aktueller denn je sind.
Despite the dangers, I photographed apartheid without stopping.
In den 60er Jahren hat der Südafrikaner Ernest Cole als einer der ersten den Alltag in der Apartheid in bahnbrechenden Bildern festgehalten. Und später, im Exil, die Rassendiskriminierung in den USA.
I tried to find meaning.
Sein Werk hat lange als verschollen gegolten, bis vor wenigen Jahren plötzlich 60'000 Fotonegativ in einem Banksafe auftaucht sind.
But exposing the truth had a price.
Alle Infos zu Ernest Cole, Lost and Found, auf trigon-film.org.
Every cadet on the field before me should savor this morning, because this is a day that you will never, ever forget. You are the first West Point graduates of the golden age of America. The job of the U.S. Armed Forces is not to host drag shows, to transform foreign cultures. The military's job is to dominate any foe and annihilate any threat to America anywhere, anytime, in any place.
Martin, was hören wir da?
Das ist die Graduierungsrede, die sogenannte Commencement Speech von Donald Trump in West Point. Die hat er vor 2 Tagen gehalten. Das ist ganz traditionell. Das machen also alle Präsidenten bei den Abgängern der amerikanischen Militärakademie. Und er sagt hier, der Präsident sagt hier, dass die Absolventen die ersten Krieger des goldenen Zeitalters Amerikas seien.
Es ist Mittwoch, der 28. Mai 2025 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom «Tagesanzeiger». Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Er ist lange Jahr USA-Korrespondent vom «Tagesanzeiger» und heute Podcaster in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort international vom «Tagesanzeiger». Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, seit seiner Rede zum Amtsantritt am 20. Januar redet Donald Trump immer wieder vom sogenannten goldenen Zeitalter, das unter seiner Führung jetzt angefangen hat. Was hat es auf sich mit dem?
Naja, also Trump sagt hier, dass also nach dem amerikanischen Jahrhundert, dem 20. Jahrhundert, kommt jetzt nochmal ein amerikanisches Jahrhundert und es geht jetzt erst richtig los. Amerika hat seine beste Zeit erst noch vor sich, the Golden Age, the Trumpian Age. Und natürlich stößt das auch auf Kritik. Es gibt sehr viele Kritiker, die im Gegenteil glauben, dass Donald Trump die USA ins finsterte Mittelalter zurückfallen lässt, also in die Dark Ages. Und sie beziehen sich, die Kritiker beziehen sich damit auf Trumps Angriffe auf Wissenschaft, auf Forschung, auf Wissen insgesamt. Zum Beispiel das Magazin Atlantic hat gerade einen großen Artikel aufgeschaltet, in dem es also heißt, dass die USA dabei sind, in die Dark Ages zurückzufallen. Das ist also die andere Position, diametral entgegengesetzt der von Trump, der wie gesagt behauptet, dass die besten Zeiten Amerikas jetzt erst anfangen.
Dark Ages, also ein dunkles Zeitalter, das tönt doch recht dystopisch im Vergleich zum Trumps im goldenen Zeitalter. Wie siehst du das?
Naja, also du weißt, Christoph, ich habe ja bei Trump eine Affinität zum Rokoko festgestellt, siehe seine Ausstaffierung des Büros. Aber mal ernsthaft, es ist tatsächlich so, dass man das Argument verfechten könnte, dass wir hier ein erstaunliches Retro-Amerika finden, dass also Trump sowohl in der Außen-, der Innen- und der Gesellschaftspolitik auf dem Weg zurück ist. Dass also eine seltsame Rückkehr vonstatten ist in die 50er Jahre oder sogar ins 19. Jahrhundert. Und es ist also in dem Zusammenhang, wenn man von einer Rückkehr ins 19. Jahrhundert spricht, kein Zufall vielleicht, dass Trumps großes Vorbild der Ex-Präsident William McKinley ist.
Der Präsident, der William McKinley, respektive der Berg, der nach ihm benannt worden ist, hat Trump auch in seiner Rede zum Amtsantritt erwähnt.
And we will restore the name of a great president, William McKinley, to Mount McKinley, where it should be and where it belongs.
Da kündigte Donald Trump also an, dass der Mount Denali wieder umbenannt wird, zurück in Mount McKinley, wenn er früher noch geheißen hat. Zuerst noch nebenbei eine wichtige Info für unsere Schweizerinnen und Schweizer, die zuhören. Der Berg ist 6190 Meter hoch. Martin, was hat es mit dem Berg sonst noch auf sich?
Tja, Christoph, der Berg hat eine ungeheure Symbolkraft für Indigene in Alaska. Also der Berg hieß also seit jeher Mount Denali. Und Barack Obama hat also diesen Namen wieder eingeführt. Er wurde also dann zwischenzeitlich nach Präsident William McKinley benannt, Mount McKinley. Dann hat Obama auch auf Druck der Indigenen und sogar auf Druck der republikanischen und demokratischen Vertreter Alaskas den Berg wieder umbenannt in Mount Denali. Und das hat nun Donald Trump überhaupt nicht gefallen. Und er hat sich also auch über die Einwände der republikanischen Senatoren aus Alaska hinweggesetzt und hat diesen Berg wieder umbenannt in Mount McKinley. Und das ist natürlich schon irgendwo ein Schlag ins Gesicht der indigenen Kultur Alaskas. Und das ist natürlich auch seltsam, ja. Das wäre ungefähr so, stell dir vor, man würde das Matterhorn umbenennen von einem ganz SVP-Bundesrat in den Mount Köppel. Und das würde natürlich auch nicht gerade auf Liebe und Zustimmung allerorts in der Schweiz stoßen. Also Trump hat das gemacht, das hat sehr viel Widerstand ausgelöst und ist in sich eigentlich auch schon symbolisch für die Herangehensweise von Donald Trump. Ja, auch das ist irgendwo völlig retro.
Wer ist denn der Präsident William McKinley eigentlich gewesen?
Ja, Christoph, das war der 25. Präsident der Vereinigten Staaten, ein Republikaner wie Trump. Und er hat sein Amt ausgeübt von 1897 bis zum 14. September 1901, ich glaube, es war der 14. September, als er an den Folgen eines 8 Tage zuvor verübten Attentats starb. Der Attentäter war ein Anarchist und McKinley hat also quasi nur eine Amtszeit gehabt, aber er hat ganz schön Eindruck hinterlassen und Trump ist natürlich von ihm hellauf begeistert.
Wieso verehrte Trump den McKinley so sehr?
Ja, also man kann schon mal sehen, wie sehr er ihn verehrt, weil also das offizielle Gemälde von McKinley jetzt im Oval Office hängt. McKinley erhob Zölle, wie Trump das auch tat, hat aber später dann das alles wieder abgesagt. Aber er war vor allen Dingen ein Imperialist. Er war vielleicht der erste wirkliche Imperialist im Weißen Haus. Er hat für die Amerikaner Hawaii beansprucht und hat es auch erhalten. Er ist in den Spanisch-Amerikanischen Krieg von 1898 gezogen. The Splendid Little War, wie man das genannt hat. Und die Amerikaner haben also dann die Philippinen und Samoa und Kuba, also die Restbestände des spanischen Imperiums, übernommen. Und plötzlich waren die Amerikaner selber also eine imperiale Macht. Und das gefällt offensichtlich Donald Trump ganz ungeheuer.
Ja, und es ist ein bisschen bekannt vor uns im Jahr, wenn man denkt, ja, Grönland, Panama oder eben Kanada. Aber der McKinley hat in einer anderen Zeit gelebt. Das ist ausgehend im 19. Jahrhundert gewesen. Was hat das mit dem Trump zu tun? Verfolgt er eine Art Retro-Aussenpolitik?
Naja, also du erinnerst dich an die Berliner Konferenz von 1884-85, als die europäischen Großmächte Afrika unter sich aufgeteilt haben. Und was Ähnliches, glaube ich, und es gibt auch andere Leute, die sehr viel mehr wissen über diese Angelegenheit als ich, dass Trump ebenfalls so etwas verfolgt im Verein mit China und Russland, dass man also Interessensphären definiert und dass man diese Interessensphäre noch aufteilt, wie also seinerzeit bei der Berliner Konferenz. Und es gibt natürlich auch schon Hinweise, dass Trump das also wirklich innerhalb der Vereinigten Staaten im Alleingang machen möchte. Er hat den Nationalen Sicherheitsrat, der seit Harry Truman die amerikanischen Präsidenten in der Außen- und Sicherheitspolitik berät, massiv verkleinert. Er will die Außenpolitik ganz bei sich zentrieren und er sieht eigentlich in der ganzen Welt, Christoph, nur zwei Leute, mit denen er auf Augenmaß sich befindet. Das ist Xi in Beijing und das ist Putin in Moskau. Und hier also will Trump wie ehemals schon McKinley auch territoriale Zugewinne. Du hast ja schon gesagt, er will Grönland, er will Kanada sich einverleiben, er will den Panama-Kanal. Das ist eine Politik der Großmachtzucht, wie wir sie im 19. Jahrhundert eben auch erlebt haben.
Ja, und die Klima kommen dann unter die Räder.
Das ist richtig. Und dass die Kleinen wären vielleicht nicht mal so klein, siehe Europa, ja. Europa hätte in dieser Aufteilung der Welt nicht viel zu bestellen, es sei denn, dass es sich wirklich aufrüsten würde, dass es wirtschaftlich erfolgreich wäre und dass es vielleicht sogar einen gemeinsamen Atomschirm hätte. Aber davon sind wir weit weg. Also Europa käme vielleicht unter die Räder, die Ukraine käme ganz sicher unter die Räder. Aber man muss dazu sagen, wenn man sich die letzten Wochen der Auseinandersetzungen zwischen Moskau und Washington anguckt, dann ist es klar, dass Wladimir Putin Donald Trump auf der Nase herumtanzt. Und nun hat Trump natürlich auch wirklich mal losgelassen und sich auf Putin eingeschossen. Putin hat mit seinen Verschleppungen und seiner Ablehnung eines Waffenstillstands den Unmut Trumps erregt. Das wird also ganz interessant werden im nächsten Wochen.
Lassen wir rein, was der Trump zum Wladimir Putin gesagt hat am Wochenende.
I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all.
Martin, was geht's um Trump, was der Putin betrifft?
Ja, also erstmal muss man dazu sagen, dass Trump wahrscheinlich der allererste auf diesem Planeten ist, der gemerkt hat, dass Wladimir Putin wirklich so ist, wie Wladimir Putin ist. Ja, Trump hat ja jahrelang gesagt, prima Typ und so, ich komme mit dem super klar. Und jetzt merkt er eben, dass Putin sich auch von ihm, Trump, nicht reinreden lässt. Ja, und er kritisiert also Wladimir Putin wegen der sehr intensiven Luftangriffe in den letzten Tagen und Wochen in der Ukraine, auch auf Städte. Viele Zivilisten, das wissen wir, sind dabei umgekommen. Und Trump sagt hier, er verstehe nicht, dass Putin so viele Leute töte. Well, good morning, Mr. President. What's new? Jedenfalls, gleichzeitig muss man aber sagen, dass die Kritik von Trump keinesfalls bedeutet, dass die USA jetzt also automatisch mehr Sanktionen aufschalten, obwohl im Senat immer mehr Senatoren Trump dazu aufrufen, also auch republikanische Senatoren wie Charles Grassley, die also absolut jetzt den nächsten Sanktionshammer niedergehen lassen wollen auf die Russen. Trump hält sich bisher zurück und er kritisiert natürlich auch Zelensky nach wie vor. Er hat gerade wieder gesagt, oder geschrieben auf seinem True Social Feed, dass wenn immer Zelensky den Mund aufmacht, passiert was Schlechtes. Also in anderen Worten, Zelensky soll endlich mal den Mund halten. Aber es geht Trump in seiner Retropolitik, Christoph, ja nicht nur um die Interessensphären in der Außenpolitik.
Um was geht's denn den Sus noch?
Ja gut, die Außenpolitik ist eben ein Retrofaktor. Innenpolitisch geht es ja auch retro vor, also die Vorherrschaft weißer Männer soll wiederhergestellt werden. Es gibt einen Feldzug gegen Diversität und Inklusion. Und was ich sehr, sehr interessant finde, Trumps Equal Employment Opportunity Commission setzt sich nun für weiße Männer ein. Dazu muss man wissen, dass die Equal Employment Opportunity Commission eines der wichtigsten Instrumente war, um Diversität am Arbeitsplatz durchzusetzen. Also man hat sich hier sehr stark für Afroamerikaner, für Latinos, für Frauen, für Minderheiten eingesetzt. Und nun in einem wahnsinnigen Umkehrschluss, der also bizarr anmutet, setzt sich Trumps EEOC für weiße Männer ein. Und natürlich obendrein werden die Geschlechterrollen in diesem Retro-Amerika von Trump wieder ganz traditionell bewertet. Siehe nur das ganze Getue um die Tradwives, also Frauen, die mit Freuden angeblich ihre traditionelle Rolle für Kinder und Haushalt in Anspruch nehmen. Und natürlich obendrein, wenn auch nicht ganz offen, aber doch unverkennbar, wird das Christentum wieder irgendwie zur halboffiziellen Religion Amerikas erklärt, was sich natürlich weder mit der Verfassung vereinbaren lässt, noch mit dem Zeitgeist wirklich. Aber das Christentum ist zurück unter Trump und das ist schon sehr bemerkenswert.
Was Christentum betrifft, erinnert das natürlich auch ein bisschen das 19. Jahrhundert, weil Missionierung ein Seitenaspekt war vom Kolonialismus.
Das ist richtig, ja. Und natürlich, was interessant hier ist, ist, dass diese, was ich eben schon sagte, diese Diskriminierung ist jetzt wieder völlig andersherum bewertet. Es wird also dauernd nachgeguckt, ob gegen weiße Männer diskriminiert wird. Wir hatten jetzt einen Fall in den letzten Tagen. Der afroamerikanische Bürgermeister von Chicago hat damit geprahlt, hätte er vielleicht nicht machen sollen, dass er sehr viele Afroamerikaner eingestellt hat bei der Stadtverwaltung und nun gab es also einen Aufschrei und nun wird also der Bürgermeister, werden Ermittlungen eingeleitet gegen ihn, weil er angeblich gegen weiße Männer diskriminiere. Ja, auf der anderen Seite haben wir natürlich hier jede Menge inkompetente Leute wie Pentagon-Chef Pete Hegseth, die natürlich zu Ehren gekommen sind, weil sie Trump nahestehen. Die werden befördert, Minderheiten aber, egal wie kompetent sie sind, wie zum Beispiel der hervorragende Chef des Vereinigten Generalstabs, Charles Brown, der wurde gefeuert, weil er Afroamerikaner ist. Genauso sind Frauen in hohen Diensträngen beim Militär gefeuert worden, obwohl sie wirklich ein lupenreines Curriculum Vitae hinter sich hatten. Und Transleute haben natürlich erst recht nichts zu suchen in diesem neuen Amerika. Und man kann natürlich dann sagen, ja, aber Trump hat doch sehr viele Frauen in hohen Rängen in sein Kabinett berufen. Das stimmt, ja. Aber ob das Tulsi Gabbard ist, die Director of Central Intelligence, oder die Heimatschutzministerin Kristi Noem oder Justizministerin Pam Bondi, das sind vor allen Dingen Menschen, die 120-prozentige MAGA-Trumpers sind. Das ist das, was sie am meisten für diese Rolle prädestiniert hat. Nicht in erster Linie, ob sie kompetent sind oder nicht. Ich will allen drei Frauen die Kompetenz nicht absprechen, aber man soll trotzdem darauf hinweisen, dass es nicht, falls sie kompetent sind, diese Kompetenz war, die sie in diese hohen Ränge gebracht hat, sondern weil sie Trump absolut ergeben sind. Das war für sie viel wichtiger.
Ein anderer Aspekt ist, dass der Trump sich offenbar wird bereichern. Das haben wir natürlich auch gesehen im 19. Jahrhundert, wenn wir jetzt auf die Idee von dem Podcast zurückkommen. Stichwort Bitcoin oder die Trump Towers, die er überall will bauen, jetzt auch im Zusammenhang mit seiner Reise in den Nahen Osten.
Das ist richtig, ja. Und natürlich auch das hat einen gewissen Retro-Aspekt, Christoph. Reichtum wird wie niemals zuvor gefeiert, soziale Ungleichheit von Staats wegen gefördert. Das erinnert wirklich schon stark an das Gilded Age gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Siehe also in dem Zusammenhang nur mal das neue Budget von Donald Trump, ja, also sein Big Beautiful Bill, das nun vom Repräsentantenhaus verabschiedet worden ist. Man kann wahrscheinlich sagen, dass sich es bei diesem Budget um den größten Reichtumstransfer von unten nach oben in der amerikanischen Geschichte handelt. Die Armen verlieren $1 Billion, weil ihnen die Zuschüsse für Lebensmittelmarken, für die Krankenversorgung gekürzt werden. Auf der anderen Seite gibt es wahnsinnige Steuererleichterungen für die Reichen und für Konzerne natürlich auch. Und das ist schon ziemlich beispiellos in der amerikanischen Geschichte. Und natürlich, wie im Gilded Age im 19. Jahrhundert, gibt es jetzt auch wirklich Korruption an der Spitze des Staats.
Du hast jetzt zweimal darauf hingewiesen, dass das ähnlich sei wie im Gilded Age. Was ist das Gilded Age gewesen?
Ja, Christoph, das ist ein Begriff, der von Mark Twain geprägt worden ist. Das vergoldete Zeitalter, das war also quasi die Zeit der Industrialisierung, so nach 1870, nach dem Bürgerkrieg. Und in diesem Zeitraum bis ungefähr so 1900 wurden unglaubliche Vermögen geschaffen. Die soziale Ungleichheit ist explodiert. Es gab also dieses Zeitalter der Industriekapitäne, die du ja auch kennst, Andrew Carnegie, Cornelius Vanderbilt, John Rockefeller. Das waren also Leute, die haben irrsinnige Massen an Geld angehäuft. Und das Ganze hat dann geendet in einem großen Reformprojekt der Progressiven und auch der Populisten. Und man hat also dann die Schrauben angezogen. Aber dieses Gilded Age ist tatsächlich, es fühlt sich irgendwie so an, als wenn wir eine Rückkehr gemacht hätten in nur 5 Monaten Trump zu dieser Zeit im 19. Jahrhundert, als Geld also wirklich alles war und Geld auch wirklich zur Schau gestellt wurde. Das haben wir jetzt ja auch, man denke nur an die Tech-Barone im Silicon Valley, an Bezos zum Beispiel, der mit seiner 500-Millionen-Dollar Yacht in Monaco aufkreuzte zum Formel-1-Rennen und dann nicht ankern konnte, weil seine Yacht so riesig ist, dass sie nicht in den Hafen passt.
Ja. Man kann nicht alles haben.
Das ist richtig, die Yacht war zu groß. Jedenfalls, das erinnert viele Amerikaner tatsächlich an das Gilded Age von Mark Twain.
Ja, wo man natürlich sagen, die Tycoons, die du angesprochen hast, aus dem Gilded Age, die sind aber nicht in der Politik. Also der Rockefeller war eben nie Präsident gewesen und der Trump ist jetzt gleichzeitig auch noch Präsident. Du siedelst ihn dort ein bisschen an bei diesen Tycoons. Und was du schon angesprochen hast, es ist natürlich Korruption, Gefahr steigt massiv unter solchen Voraussetzungen.
As we speak, our president, Donald Trump, is going to the Middle East on a public corruption tour. He's no less corrupt than Edwin Edwards of Louisiana. In fact, he's way more corrupt. Edwin Edwards took $400,000. Well, in the Middle East, Donald Trump will cement deals totaling in the billions in exchange for favorable treatment by the U.S. federal government for these Gulf countries.
Martin, das ist der Senator Chris Murphy. Wer ist das und was hat er gesagt?
Ja, Christoph, das ist der demokratische Senator aus Connecticut und er beschreibt hier also Trumps Reise in den Nahen Osten, die ja hinter uns liegt, als einen ganz großen Korruptionssache. Also er sagt, dass da mehr Geld verschoben wird, als verschoben wurde in Louisiana im Fall des damaligen demokratischen Gouverneurs Edwin Edwards, der für Jahre ins Gefängnis musste, weil er $400,000 erhalten hat. Murphy sagt hier, dass Trump sich noch viel schamloser bereichert als Edwards. Unausgesprochen dabei ist natürlich, dass Trump für solche Korruption auch ins Gefängnis gehen sollte. Murphy macht hier also klar, dass wir in Washington ein Ausmaß der Korruption erleben, wie wir es also eigentlich vielleicht noch in diesen modernen Zeiten noch überhaupt nie erlebt haben.
Gehen wir noch einen Schritt weiter. Der Trump ist einerseits begeistert von neuen Technologien und der künstlichen Intelligenz. Du hast die Tech-Bossen angesprochen, die sind ja auch bei der Inauguration eingeladen gewesen, also der Zuckerberg, der Bezos, der Elon Musk natürlich. Gleichzeitig attackiert der Donald Trump sehr massiv die Wissenschaften. Das ist doch ein Widerspruch.
Das ist ein Widerspruch. Und was natürlich besonders traurig ist oder besonders bemerkenswert ist, je nachdem, wo du stehst politisch, ist, dass genau diese Vernichtung von Wissen und diese Abwehr der Wissenslust in dem Moment kommt, wo die USA sich in einem wirklich wahnsinnigen Wettlauf mit China befinden. Der Gewinner von Trumps Politik ist natürlich klar, das wird China sein. Man kann nicht in einem Land die Forschung zurückschneiden, die Vergabe von Stipendien zurückschneiden, die Vergabe von Research Grants zurückschneiden, ganze Institute schließen, einen Krieg gegen die Unis führen und andererseits erwarten, dass man in den Zukunftstechnologien dann vor China liegen wird. Das wird nicht der Fall sein. Also auch hier haben wir eine Retroentwicklung. Was gefragt ist, ist tatsächlich, dass man sich mager unterwirft, auch im akademischen Bereich. Und was nicht gefragt ist, ist unabhängiges Denken. Das ist nicht gefragt und das wird natürlich schon irgendwo ziemlich schlimme Auswirkungen haben. Wir haben ja jetzt gesehen, dass sogar ausländische Studenten nicht mehr reingelassen werden sollen in die USA. Das Außenministerium, Trumps Außenministerium sagt, man wollte die Social Media Feeds dieser Studenten überprüfen. Ich nehme mal an, dass herausgefiltert werden soll, ob diese möglichen Studenten, die in den USA studieren wollen, ob die sich irgendwie zum Palästina-Problem geäußert haben, ob sie vielleicht sogar sich wohlwollend zu Hamas oder Hisbollah geäußert haben. Und man wird also die Tür nach Amerika immer weiter zuschließen. Auf der anderen Seite, da man die Forschung immer mehr einschnürt und da man Grants nicht mehr vergibt, wird es so sein, dass es eventuell einen Brain Drain Richtung Europa geben wird, vielleicht auch Richtung Asien. Ich fand das ja bemerkenswert, du hast das sicherlich auch gelesen, Christoph. Der deutsche Kulturstaatsminister Wolfram Weimer hat also vor kurzem gesagt, Harvard, das ja besonders unter Druck geraten ist von Trump, solle doch in Deutschland einen Campus im Exil aufmachen. Man muss sich das mal vorstellen. So weit sind wir hier, so weit.
Ich weiß es wirklich aus sehr direkter Quellen auch, dass auch namhafte amerikanische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sich bei Thinktanks in Europa, namentlich auch in der Schweiz, bewerben aufgrund von der aktuellen Situation. Du hast Harvard erwähnt. Wir hören kurz rein, was der Präsident von dieser Elite-Uni, Alan Garber, zu dem Thema sagt.
I don't know fully what the motivations are, but I do know that there are people who are fighting a cultural battle. I don't know if that is what is driving the administration. They don't like what's happened to campuses. And sometimes they don't like what we represent. What I can tell you is Harvard is a very old institution. much older than the country. And as long as there has been a United States of America, Harvard has thought that its role is to serve the nation.
Martin, was sagt der Alan Garber, der Präsident von Harvard?
Ja, er verteidigt seine Universität gegen die Angriffe von Trump und sagt, dass also die Uni älter als die Vereinigten Staaten sei und dass sie stets im Interesse des Landes gehandelt habe, aber dass sie eben Opfer einer Schlacht geworden sei, die von den MAGA-Leuten geführt wird. Das wissen wir ja auch, Christoph. Es war auf der amerikanischen Rechten seit Jahrzehnten so, dass man die Bastion der Universitäten angreifen wollte, weil man vermutet hat, dass dort natürlich die ganzen linken Gesinnungsgenossen ausgebildet werden und linke Ideologien ausgebrütet werden. Deshalb stand
unter anderem der Martin Kilian. Ne?
Genau. Ja, das geht auf meine Zeit an der University of Georgia zurück. Aber ja, eben, das war seit Jahrzehnten auf dem Programm. Und nun ist es also soweit, man hat zum Sturm auf die amerikanischen Unis geblasen. Und betroffen davon sind natürlich vor allem die Geisteswissenschaften, ja. Und dazu gehört auch in diesem Konzept, dass man natürlich die amerikanische Geschichte aufhübscht, ja. Dass man also sagt, ja, was immer passiert ist mit Afroamerikanern, Indigenen, der ganze Rassismus, Rassentrennung, war alles nicht so schlimm. Die amerikanische Geschichte wird regelrecht uminterpretiert als ein wahnsinniges Panoptikum des Heroismus und der guten Taten. Das ist natürlich sehr schlimm, ja. Und diese Retro-Gesinnung geht weiter in den Bibliotheken, wo unliebsame Bücher einfach entfernt werden, zum Beispiel zum Thema Feminismus oder Rassismus. Die verschwinden einfach. Beispiel die Militärakademie West Point, da wo Trump eben vor wenigen Tagen aufgetreten ist. Schwarze Autoren hat man dort aus der Bibliothek zunächst mal rausgenommen. Und in der Marineakademie in Annapolis in Maryland verschwand ein Gedichtband von Maya Angelou, der afroamerikanischen Poetin, während aber zwei Kopien von Hitlers Mein Kampf dort bleiben durften. Das sind also schon ziemliche Auswüchse, die einem verblüffen und auch irgendwo dann tatsächlich erschrecken lassen.
Ein weiteres Thema ist die Energiepolitik von Donald Trump. Das 19. Jahrhundert und auch die Industrialisierung erinnert auch seine große Begeisterung für Kohle.
I call it beautiful clean coal. I tell my people never use the word coal unless you put beautiful clean before it. Right, Doc? So we call it beautiful clean coal. Beautiful clean coal. So today, thank you. Today we're taking historic action to help American workers, miners, families, and consumers. We're ending Joe Biden's war on beautiful clean coal once and for all. And it wasn't just Biden, it was Obama, and there were others. But we're doing the exact opposite.
Also der Donald Trump sagt da, dass Kohle beautiful and clean sei, also schön und super. Und er hat immer die beiden Adjektive verwenden, wenn er das Wort Kohle erwähne. Er redet da von Mineuren und von Arbeitern, wo er verspricht, dass ihnen sollte besser gehen. Martin, was sagst du da dazu?
Ja gut, das ist natürlich ein übles Geschwafel. I'm sorry, kann man nicht anders sagen, ja. Schöne, saubere Kohle, so ein Unsinn, das wissen wir alle, dass es Unsinn ist. Trump weiß es wahrscheinlich auch. Trotzdem sagt das, und das gibt sich dann auch wieder richtig mit seiner Retro-Energiepolitik, ja, erneuerbare Energien, Wind und Sonne und so weiter, das wird alles plattgewalzt, wenn man sich also das neue Budget, The Big Beautiful Bill, anguckt, das das Repräsentantenhaus auf Druck Trumps verabschiedet hat. Sämtliche Subventionen, alles, was man für Erneuerbare getan hat, sind weggefallen. Ja, alles geht auf fossile Brennstoffe zurück. Und das Verrückte, Christoph, ist, dass gerade in republikanischen Staaten die Wind- und Sonnenenergie unwahrscheinlich nach vorne getrieben worden ist. Das sind die großen Verlierer in diesem neuen Spiel von Trump. Der andere Verlierer ist das Klima der Erde, das wissen wir, aber das kümmert natürlich Trump nicht. Er sagt das seit Jahren, dass Klimawechsel ein Hoax, ein Schwindel sei. Und wie gesagt, also es gibt jetzt nun, wenn dieses Budget vom Senat so wie es jetzt ist, verabschiedet wird, gibt es keine Anreize mehr, um erneuerbare Energien irgendwie zu verwenden. Es geht alles zurück auf fossile Brennstoffe.
Ja, und er hat ja im Wahlkampf schon immer gesagt, drill, baby, drill.
Ist richtig, ja. Also und natürlich ist es so, niemand möchte diesen Weg zurück ganz gehen, außer Maga und der Ölindustrie. Und sogar die Fossilmafia will Gas natürlich und nicht Kohle. Insofern ist das ein völliger Unsinn, was hier abläuft. Aber wie gesagt, Trumps Energiepolitik verneint den Klimawandel, setzt voll auf Energy Dominance durch fossile Brennstoffe. Man will natürlich auch die Vorgaben für die Ausstoßmengen bei Autos jetzt aufweichen. Man sagt der E-Mobilität den Kampf an. Es ist wirklich Wahnsinn, was hier passiert. Wenn man sich die Zahlen anguckt, die prognostiziert werden an Ausstoffmengen, CO2-Mengen durch diese Energiepolitik, das ist schon fast verbrecherisch, ja. Und natürlich unheimlich kurzsichtig, weil wir werden hier noch stärkere Hurricanes haben, wir werden noch mehr Tornados haben, wir werden mehr Dürreperioden haben, wir werden mehr Starkregen haben. Das wissen wir alles. Und immer mehr Leute werden nicht mehr in der Lage sein, ihre Häuser zu versichern, weil die Versicherungsprämien so teuer geworden sind. Aber trotzdem, Drill, Baby, Drill.
Und Sie wählen den Trump.
Das ist richtig, ja. Und das werden Sie vielleicht eines Tages bereuen, vielleicht auch nicht. Es ist zu früh, um das zu sagen. Aber bei der Energiepolitik kann man wirklich sagen, was hier passiert, ist Wahnsinn und Unsinn gepaart. Und die Folgen werden wirklich ziemlich schlimm sein.
Martin, wir haben heute Donald Trump als Gedankenspiel, als Figur vom 19. Jahrhundert interpretiert. Dies Fazit.
Ja, das war natürlich schon ein interessanter Versuch und ich glaube, in einigen haben wir auch ein paar Pflöcke reinhauen können. Trump ist last but not least eine Art oder versteht sich als eine Art von Sonnenkönig wie Louis XIV. Ja, der Staat bin ich und dazu passt natürlich dann auch sein Merkantilismus des 17. Jahrhunderts, siehe die Zölle. Aber, Christoph, es ist eben nicht so einfach, ja. Die Märkte spielen Trumps Spiel nicht mit. Das ist mittlerweile wirklich fast lustig, wenn immer Trump irgendwas mit Zöllen wettert und neue Zölle androht, dann gehen die Aktienmärkte in die Tiefe, die Staatsanleihen werden teurer. Und wenn er sagt, ach, ich habe es nicht so gemeint oder ich nehme das mal wieder zurück, dann gehen die Aktienmärkte hoch und die Staatsobligationen dann billiger. Also es ist nicht so einfach, wie der Präsident sich das denkt. Wir wissen nicht, wie das am Ende ausgehen wird. Was ich als Fazit nochmal den Zuhörern ans Herz legen möchte, ist, dass sie beobachten sollten, was hier mit der Meinungsfreiheit passiert, was hier passiert an Universitäten, in den Forschungseinrichtungen. Ich finde das extrem traurig und obendrein extrem gefährlich, weil der wirkliche Gewinner dieser fatalen Entwicklung wird ganz klar China sein.
Und mein Eindruck ist, egal was der Trump macht, wirklich stoppen können, nur merkt. Wenn es ums Geld geht, dann passiert etwas, aber sonst eigentlich nicht.
Ja, ich meine, wir haben jetzt also noch 15 Monate bis zu den Midterms, den nächsten Kongresswahlen. Das ist eine lange Zeit. Und du hast recht, im Moment sind es die Märkte und die Gerichte. Also von den über 200 Klagen, die also nun anhängig sind gegen Trump, die vor Gericht vorliegen, hat die Trump-Regierung die überwiegende Zahl verloren. Ich habe mal irgendwo gesehen, dass es fast 90% sind. Und was besonders eindrucksvoll in diesem Zusammenhang ist, dass auch von republikanischen Präsidenten ernannte Richter, selbst von Trump ernannte Bundesrichter, gegen seine Regierung urteilen. Die große Mehrzahl der Fälle hat Trump bisher verloren vor Gericht. Man muss aber auch festhalten, dass wir nun in einer Lage sind, wo die Richter um ihre Sicherheit fürchten müssen. Es gibt also so viele Morddrohungen und Drohungen und Anfeindungen gegenüber Richtern, gerade gegenüber denen, die natürlich Urteile gegen die Trump-Regierung gefällt haben, dass die amerikanische Richterschaft sich nun ernsthaft überlegt, einen eigenen Sicherheitsdienst aufzubauen. Und auch das muss man sich mal vorstellen, so weit sind wir jetzt. Trotzdem, die Märkte und die Gerichtsbarkeit, so weit bieten Trump Paroli, wenn es denn sein muss. Aber wir sind, wie gesagt, erst 4 Monate oder 5 Monate in dieser Präsidentschaft unterwegs. Keiner weiß, wie das in einem Jahr aussehen wird.
Checks and Balances müssen bewacht werden, offenbar. Martin, danke vielmals, bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von Lukas Jung, und zwar zum Attentat in Washington kürzlich. Dort sind zwei israelische Botschaftsmitarbeiter, das war ein junges Paar, auf offener Straße ermordet worden. Der Lukas Jung möchte jetzt wissen, was man mittlerweile weiss über den Attentäter und überhaupt, ob noch mehr rausgekommen ist zu dem Vorfall. Der Anschlag ist, hat er moniert, und das stimmt, relativ rasch aus den News verschwunden. Martin, kannst du weiterhelfen?
Ein bisschen kann ich weiterhelfen. Herr Jung hat recht, es ist tatsächlich so, dass der Anschlag aufgrund der vielen anderen News viel zu schnell aus den News verschwunden ist. Das geschah also im Jüdischen Museum in Washington. Die beiden ermordeten Mitarbeiter der israelischen Botschaft waren dort bei einem Empfang, und der Attentäter, der Mörder, hat ihnen aufgelauert. Es handelt sich bei dem Mörder um einen 31-Jährigen aus Chicago namens Eliad Rodriguez. Wir wissen nicht allzu viel über ihn. Er hat in der Vergangenheit bei mehreren Non-Profits gearbeitet und hat wohl ein Englischstudium an der University of Illinois in Chicago absolviert. Er war wohl wegen seiner Arbeit auf einer Tagung in Washington, als er diesen Mord verübt hat. Wir wissen nicht viel über seine politische Gesinnung. Er hat 2020 $500 für die Biden-Kampagne, für den Biden-Wahlkampf gespendet. Er hat sich auch Bücher ausgeliehen, wohl die aus dem eher linken Spektrum waren. Und er hat nach der Festnahme geschrien, Free Palestine. Also er selber hat zwischen seiner Untat, zwischen dem Mordanschlag und seinem Motiv, also auf Palästina verwiesen, wohl auf den Krieg in Gaza und so weiter und so fort. Es handelt sich also dem Anschein nach offensichtlich um eine politisch motivierte Tat. Aber wir wissen noch nicht allzu viel über die Sozialisierung des Täters. Und da wird also in den nächsten Wochen noch einiges rauskommen. Ich stimme dem Hörer zu, dass dieser wirklich furchtbare Anschlag viel zu schnell aus den Schlagzeilen verschwunden ist. Und ich hoffe, dass wir in den nächsten Wochen noch mehr dazu erfahren, auch zum Leben der beiden jungen Ermordeten, die ja kurz vor der Heirat standen, was das Ganze nochmal extra traurig macht. Ja.
Martin, danke vielmals für die Antwort auf die Frage von Lukas Jung. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcasts@tamedia.ch. Martin, besten Dank und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Danke, Christoph. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Das war eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», im USA-Podcast vom «Tagesanzeiger», am «Bund», der «Berner Zeitung», der «Batz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns in einer Woche wieder. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war Martin Kilian. Für die Produktion zuständig ist Noah Fendt, und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.